Guten Abend da draußen in den Reichweiten von Radio Dreieckland. Es ist Donnerstagabend, 19:30 durch und damit Zeit für die schwule Welle. Im Studio sind für euch der Dieter,
der Hartmut,
der Sebastian
und der Alex.
Wir haben für euch ein paar größere Kleinigkeiten vorbereitet.
Zum Beispiel ein exklusives Interview mit Falk, dem Chef von Queerblick TV.
Und noch mehr exklusive Interviews mit Prominenz anlässlich der Stolpersteinverlegung jüngst in Lahr.
Dazu noch der Schwule Welle Nachrichtenblock, die Veranstaltungshinweise und einen Batzen Musik.
Besonderes Highlight ist heute aber auch noch eine Verlosung, und zwar die von 2 Gästelistenplätzen für die Schwule Dance Party auf Waldsee am Samstag, der führenden Gay Party in der Region.
Lohnt sich also, die Öhrchen zu spitzen und dran zu bleiben.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Dann mailt uns doch einfach unter studio@schwulewelle.de. Oder aber über Facebook, dort Schwule Welle in 2 Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle in einem Wort geschrieben. Oder, ganz verrückt, ruft uns doch einfach an unter 0761 31028. Und damit wieder zurück ins Studio.
Die musikalische Eröffnung machen jetzt die Pet Shop Boys mit einem Titel aus ihrer aktuellen CD Electric, Love is a Bourgeois Construct.
Die schwule Welle hier, Radio Dreieckland, 102,3 Megaherzchen mit einem Waschsalon und einem Special über Queerblick TV. Das ist die erste deutsche Fernsehsendung von und für schwule und lesbische Jugendliche. Queerblick startete im Jahre 2009 mit einzelnen Videos, die unter Anleitung von jungen Medienmachern produziert und auf YouTube veröffentlicht wurden. Eines ihrer ersten Videos hatte den Titel »Schwule Küsse in der Öffentlichkeit«. Darin testeten sie, wie Menschen auf küssende Männer in der Fußgängerzone von Essen reagierten. In einem Jahr wurde es fast 100.000 Mal angeschaut und hunderte Male kommentiert, wobei etwa die Hälfte der Kommentare ablehnend bis beleidigend war. Das Interesse zeigt, dass Jugendliche Videos sehen wollen, die ihr Leben und ihre Situation zum Ausdruck bringen und dass es noch viele Vorurteile gibt, die aufgeklärt werden können. Es entstand die Idee, solche Videos nicht nur punktuell im Internet zu verbreiten, sondern eine eigene Fernsehsendung zu machen. Am 3. August 2009 wurde dann das erste 15-minütige Magazin im TV-Lernsender NRW ausgestrahlt, der über das Kabelnetz in 1,3 Millionen Haushalten empfangen werden kann. Seitdem wird monatlich ein neues Magazin produziert. Die Inhalte sind auch auf dem Portal dbna.de eingebunden. Als Themen wird einerseits Coming Out, Verliebtsein, Sexualität und Gleichstellungspolitik behandelt. Andererseits kommen auch klassische Jugendthemen aus den Bereichen Lifestyle, Popkultur und Sport zur Sprache. Im Dezember 2009 wurde Queerblick TV von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung als bestes Mikroprojekt von Jugendlichen für Jugendliche ausgezeichnet. Als Träger fungiert der im März 2009 gegründete Verein Queerblick e.V. in Dortmund. Falk Steinborn, der Motor von Queerblick, gab mir ein exklusives Telefoninterview. Am Telefon habe ich jetzt Falk Steinborn. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist Falk? Das kann keiner besser beantworten als Falk selbst. Hallo Falk, wer bist du?
Hallo Dieter, ja, Falk ist ein junger Mann, 26 Jahre alt, selber schwul, seit einigen Jahren geoutet und setzt sich für andere schwule, lesbische, bisexuelle und transidente junge Menschen ein, und zwar beim Medienprojekt Queerblick.
Queerblick, Queerblick, was ist Queerblick?
Queerblick ist ein Medienprojekt für Jugendliche, die queer sind, also sprich lesbisch, schwul, bi, trans, intersexuell oder was auch immer. Also wir sind total offen. Und wir sagen Jugendlichen, wie sie selber Medien machen können. Das heißt, wir zeigen denen, wie man selber einen journalistischen Fernsehbeitrag recherchiert, wie man selber einen Kurzfilm macht und helfen den Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann, den zu recherchieren. Und alles, was wir in unseren Projekten dann fabrizieren, landet am Ende auf YouTube, wo es von ganz, ganz vielen Tausenden, ja mittlerweile sogar Millionen jungen Menschen auf der ganzen Welt geklickt wird.
Also Queerblick ist so eine Art Medienprojekt mit Schwerpunkt visuelle Medien, richtig?
Genau, der Schwerpunkt liegt auf visuellen Medien. Das hat folgenden Grund: Als wir uns irgendwann, wenn ich sage uns, das sind junge Medienmacher aus Nordrhein-Westfalen, als wir uns irgendwann mal Gedanken gemacht haben, was braucht man denn im Coming-out, haben wir den Eindruck gehabt, dass es eigentlich an Vorbildern fehlt. Vorbilder, die im wahrsten Sinne des Wortes auch bildhaft dargestellt werden. Denn wenn man so merkt, dass man schwul, lesbisch, bi oder trans ist, ist ja oft das Problem, dass man sich sehr alleine fühlt. Man kennt im Zweifelsfall im Umfeld niemanden, der genauso ist wie man selbst. Und dann ist es ganz wichtig, Identifikationsflächen zu schaffen. Und wir wollen eben diese Vorbilder auch schaffen, indem wir quasi die Chance bieten, dass in unseren Kurzfilmen, unseren Fernsehbeiträgen Jugendliche, die nicht heterosexuell sind, ganz selbstbewusst vorkommen.
Hm. Wie das Wort Vorbild ja auch schon das Bild enthält.
Genau.
Du hast erwähnt, dass ihr schon seit einigen Jahren auf der Bildfläche seid. Seit wann denn?
Wir haben uns 2009 gegründet und sind seitdem unermüdlich dabei, mit jungen Menschen unser Projekt voranzutreiben. Wir haben eine eigene Sendung, die heißt Querblick, die auch im Bürgerfernsehen in ganz Nordrhein-Westfalen zu sehen ist. Da sind wir gerade bei der 15. Folge, aber was für uns in den letzten Jahren viel, viel wichtiger geworden ist, das ist einfach YouTube, wo wir mittlerweile 180 Videos haben und das ist, wenn man das auf die letzten 4 Jahre hochrechnet, eine ganze Menge, was wir da pro Jahr produziert haben.
YouTube hat ja den Vorteil, dass es sozusagen weltweit verfügbar ist, zu jeder Zeit, man nicht zu einer bestimmten Uhrzeit einschalten muss und in Nordrhein-Westfalen wohnen muss, um euch im Kabel zu sehen. Und ihr habt also so dort 1:1 dasselbe Programm, eben TV wie auch auf YouTube?
Genau, wir haben genau dasselbe Programm, also unsere Sendung, die jeweils so zwischen, sagen wir mal, 12 und 17 Minuten gehen, die oft einen thematischen Schwerpunkt haben. Unsere aktuelle Folge beschäftigt sich mit dem Thema Coming Out und den Reaktionen darauf. Da haben wir eine schöne Umfrage dabei, haben wir einen Kurzfilm und ein Coming Out Porträt. Aber wir haben ganz viele verschiedene Themensendungen gemacht. Wir haben auch schon was zur Bundestagswahl gemacht. Vielleicht fällt uns zur diesjährigen Bundestagswahl auch nochmal was ein, denn man sollte natürlich auch als Queer darauf vorbereitet sein, was wählt man denn. Aber unterm Strich haben wir das Gleiche, was es im Bürgerfernsehen zu sehen gibt, auch bei YouTube. Und der einzige Vorteil bei YouTube ist im Endeffekt, dass man auch alle einzelnen Videos sich anschauen kann, die in der Sendung vorkommen. Das heißt, wenn im Zweifelsfall nur auf Kurzfilme aus ist, dann muss man nicht die ganze Sendung durchsetzen, sondern man kann auch einfach direkt auf die Playlist mit den Kurzfilmen gehen, dann geht's schneller.
Wurde jetzt gerade YouTube nochmal erwähnt. Wie heißt der Kanal?
Der Kanal heißt einfach nur Querblick TV, Querblick mit Doppel-E und TV direkt hinten dran geschrieben. Aber wenn man das bei der YouTube-Suchleiste eingibt, irgendwie schwul, lesbisch, jugendlich und queer, dann kommt man eigentlich auch direkt auf unsere Videos. Also wir landen da ganz weit oben in der Hitlist von YouTube.
Das spricht natürlich auch für die Zugriffe.
Ja.
Was bekommt ihr denn so für Resonanz?
Also wir bekommen natürlich sehr viel positives Feedback, vor allem auf unsere Kurzfilme, in denen wir Coming-out-Geschichten darstellen, weil es eben genau diesen Nerv trifft, den ich vorhin schon erwähnt habe. Man fühlt sich allein oder man ist selber verliebt, hat die Probleme mit dem besten Freund, was auch immer. Das kennst du ja wahrscheinlich und viele Zuhörer auch von euch. Und diese Filme bekommen ganz, ganz viel positives Feedback. Aber, und das ist das Traurige auf der anderen Seite, und das zeigt uns, dass es notwendig ist, dass es etwas wie Querblick gibt. Es gibt auch ganz viele krasse Kommentare, die homophob sind, die transphob sind, die sehr, sehr oft auch unter die Gürtellinie gehen, wo ich regelmäßig dabei bin, auch YouTube-User zu sperren, zu melden und die Kommentare zu löschen. Also ich lasse vieles stehen, wenn ich denke, okay, die Community schafft es selbst, gegen einen Hater anzuschreiben. Mhm. Aber wenn es irgendwann einfach permanent wird, dann gehen wir auch so weit vor. Also es ist höchst gemischt und es zeigt uns nach wie vor, schwul, lesbisch sein, bi und trans sein, das ja, stößt noch nicht so auf die offenen Ohren, wie man es sich eigentlich wünschen müsste und erwarten sollte.
Die User kommen hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum oder wie seht ihr das?
Anfangs kamen unsere User hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum, aber mittlerweile hat sich das ziemlich ausgeweitet auf die ganze Welt. Ich denke mal so ungefähr 40% der Klicks kommen aus dem englischsprachigen Raum mittlerweile, ganz stark vorne natürlich Großbritannien, die USA und Kanada. Und dann haben wir so einen Schwerpunkt Deutschland, Österreich, Schweiz und ganz neu haben wir jetzt seit dem Frühjahr auch Videos ins Spanische übersetzt, was natürlich dazu führt, dass wir so einen richtigen Boom aus Lateinamerika gerade erleben. Mhm. Ich habe heute gerade mit meinem spanischen Ehrenamtlichen telefoniert und ihm mal so die Klickzahlen mitgeteilt und wir haben irgendwie für unsere 5 spanischen Videos mittlerweile um die 160.000 Klicks und das geht rasant ab. Vermutlich auch deshalb, weil es vielleicht im spanischen Raum oder im lateinamerikanischen Raum so ein Angebot wie uns im Endeffekt gar nicht gibt.
Das ist ja auch das Schräge an der ganzen Geschichte. Einerseits ist ja zum Beispiel Spanien von der Gesetzgebung her ja Vorreiter, aber in der Gesellschaft dann doch irgendwie noch nicht so richtig durch. Ne? Und Mittelamerika oder Lateinamerika ist ja noch schlimmer dran. Ne?
Genau, also da gibt gibt es natürlich auch positive Ausnahmeländer, die teilweise sogar weiter sind als Deutschland, muss man auch sagen, auf der anderen Seite. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich Lateinamerika immer noch viel stärker unter dem kirchlich-konservativen Einfluss.
Hm. Also das erklärt ja schon einmal die Notwendigkeit, warum ihr euch die viele Arbeit macht. Da hängt ja wahrscheinlich sehr viel Arbeit drin und das macht ihr alles ehrenamtlich und nebenbei oder wie läuft das bei euch?
Genau, das läuft alles ehrenamtlich und nebenbei. Das ist einfach unser Herzblut. Für mich ist es wie mein eigenes kleines Baby, was ich da aufgezogen habe. Und für viele Leute, die da dran mitgemacht haben, die haben sehr viel Zeit investiert, aber deshalb auch, weil sie überzeugt sind von der guten Sache. Und es ist ja im Endeffekt auch sehen, wenn man dann auf YouTube schaut und man kriegt mit, okay, mein Video hat x-tausend Klicks und x-tausend Likes und Kommentare, dann ist das natürlich die beste Motivation, auch als Ehrenamtlicher da dabei zu bleiben. Mhm. Wir fangen jetzt gerade auch an, natürlich ein bisschen weiter auszubauen, sind jetzt dieses Jahr auch unterwegs in verschiedenen Jugendgruppen in Deutschland. Ich war gerade in Halle an der Saale und da versuchen wir das dann natürlich auch vom Ehrenamt ein bisschen weiterzuentwickeln, wo es dann ins professionelle Medientraining geht. Genau.
Hm. Du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass ihr vorhabt, auch hier im Südwesten Deutschlands demnächst mal einen Kurs anzubieten oder ein Projekt oder wie nennt ihr das?
Genau, wir würden auch demnächst im Süden vorbeikommen. Das ist nicht das erste Mal. Wir waren schon mal vor 2 Jahren bei der Jugendgruppe Young Stars Hochrhein in Bad Säckingen. Und mit denen haben wir damals einen Kurzfilm Gefangen gedreht. Die waren sehr, sehr begeistert davon. Wir fanden das richtig schön. Der hat mittlerweile 30.000 Klicks, der Film. Und die Young Stars haben uns wieder angeschrieben und haben gefragt, ob wir nicht vorbeikommen möchten. Und momentan sind wir gerade am Überlegen, was könnte denn entstehen? Und es fällt wahrscheinlich die Entscheidung für einen Musikvideoclip. Das heißt, die Jugendgruppe wird eventuell selber ein Musikstück komponieren, schreiben und auch einspielen. Und wir werden dann vorbeikommen, um das mit den jungen Menschen von den Youngstars dann gemeinsam zu verfilmen. Das ist so die Idee. Das wird im Herbst dieses Jahres sein. Und ich denke mal, wenn da so einige Zuhörer jetzt von eurer Sendung dabei sind und denken, oh, vielleicht wäre das was für mich. Ich glaube, die Youngstars freuen sich immer auf Zuwachs.
Wir bringen den Link dann bei uns in unserer Homepage unter, kein Problem. Da kann man sich dann gerne auch bei den Youngstars melden. Ich denke, die freuen sich auch über jeden Zuspruch. Ihr habt das Projekt ja jetzt wirklich nicht für euch selbst primär gemacht, sondern ihr möchtet damit ja was erreichen. Ihr möchtet die Jugendlichen erreichen. Und wie hilft das jetzt den Jugendlichen, die mitmachen jetzt speziell? Dann die es anschauen, die ihre Vorbilder sehen oder dann erfahren können, Mann, da gibt es doch tatsächlich Leute, die fühlen genau wie ich, die sind auch in meinem Alter. Schwule sind ganz normale Menschen wie ich und du, aber wir sehen sie halt vielleicht im Moment erstmal nicht, weil wir nicht den Einblick haben in die Szene oder auf dem Land wohnen oder sonst was. Aber wenn jetzt jemand tatsächlich bei euch bei so einem Projekt mitmacht, was bringt ihm das persönlich?
Das bringt ihm als allererstes mal, dass er sich im Endeffekt wie in einer Jugendgruppe bewegt. Das heißt, andere junge, schwule, Lesben, Bisexuelle und Transidente sind drumherum und man hat in erster Linie eine Menge Spaß gemeinsam. Das ist das, was für uns wichtig ist. Wir wollen ja nicht irgendwie wie eine Ausbildung sein oder oberlehrerhaft ein Medienprojekt machen, sondern wir sagen, bei uns steht der Spaß im Vordergrund und wir haben gemeinsam eine Vision. Und in dieser Vision gibt es ganz viele schöne verschiedene Facetten. Das eine ist eben quasi die Gemeinschaft, in der man viel Spaß hat, in der man sich austauschen kann, in der man mit anderen, die sich genauso fühlen, wie man selbst, in Kontakt kommt. Auf der anderen Seite bedeutet natürlich auch das Thema Medien machen, dass man sich zwangsläufig immer mit sich selbst auseinandersetzt. Das heißt, man reflektiert seine eigene Position, wenn man zum Beispiel einen Kurzfilm zum Thema Coming Out macht. Man setzt sich vielleicht mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinander, wenn man einen Beitrag zum Thema Wo kommen Klischees her erstellt. Das heißt, es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte auch in der medialen Arbeit, wo man immer wieder auch mit seiner eigenen Persönlichkeit konfrontiert ist. Und das kann natürlich helfen, sich besser zu verstehen, sich besser einzuordnen oder auch ganz neue Facetten an sich selbst zu entdecken, die es einem vielleicht dann im Wege des Coming Outs oder der sexuellen Identitätsentwicklung, wie es immer so schön in der Soziologie heißt, wo das dann helfen kann.
Wo du jetzt gerade sagst, wenn man sich gerade im Coming-out-Prozess befindet, dann ist man ja vielleicht nicht gerade bereit dazu, vor die Kamera zu stehen. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, mitzuwirken hinter der Kamera, oder?
Genau, also Medien machen hat ja wirklich richtig viele Facetten. Man kann damit anfangen, dass man vielleicht eine Drehbuchidee hat. Man kann damit anfangen, dass man sagt, okay, ich möchte mal bei Querblick mit dabei sein und mache was mit der Kamera. Wir haben zum Beispiel am Wochenende einen Kurzfilm gedreht in Dortmund und da war ein Jugendlicher, der hatte, das nenne ich jetzt keine Namen, aber der hatte ziemlich schlimme Erfahrungen mit Mobbing in der Schule gemacht etc. Und er hat gesagt, er möchte auf gar keinen Fall im Abspann vorkommen und auf gar keinen Fall auch irgendwie vor der Kamera zu sehen sein oder auf dem Facebook-Foto, was wir dann vom Drehset veröffentlichen. veröffentlichen. Und das ist natürlich in Ordnung. Man kann auch einfach nur so dabei sein und unsichtbar für die Zuschauer sein, aber hat vielleicht trotzdem davon profitiert, weil man eben was ausprobiert hat. Und ich glaube, was für viele Jugendliche eine ganz große Rolle spielt, ist einfach auch nachher zu sehen, ich habe da was geschafft, ich habe eine Kompetenz, ich kann etwas und bin eben quasi nicht so schlecht, wie mir das vielleicht irgendwelche anderen Heterosexuellen einreden wollen, sondern im Gegenteil, ich kann was.
Ja, das leuchtet ein, ja. Und die, die zuschauen, die haben natürlich auch was davon.
Genau, die haben eine ganze Menge davon, weil im Endeffekt, als wir angetreten sind 2009, da gab es mal noch irgendwann TimTV, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann.
Die Älteren unter uns erinnern sich.
Bisexuelle Männer, mittlerweile nicht mehr existent. Und Fakt ist, es gibt im Endeffekt kein regelmäßiges Angebot zu schwul-lesbischen Themen im deutschen Fernsehen oder auch im Internet nicht. Zumindest wenn es um Videos geht, audiovisuelle Produktion. Und da füllen wir im Endeffekt eine Lücke und ich glaube, wir bedienen da, und das zeigen unsere Klickzahlen, ein großes Publikum von Menschen, denen es einfach gut tut, sich über Themen auch zu informieren oder sich einfach nur zu Themen unterhalten zu lassen, die sie selbst betreffen.
Ihr habt ja auch so eine gewisse Kontinuität drin, also dass ihr zum Beispiel Serien produziert, wie 10 Dinge, die du nicht tun solltest, wenn, zum Beispiel, oder die Oma, oder was habt ihr noch sonst so im Programm?
Genau, also wir haben immer zwischenzeitlich so ein paar Spezialprojekte. 10 Dinge ist so ein Selbstläufer mittlerweile geworden. Das ist mal in einem Fernsehprojekt entstanden, was wir in Dortmund im Jugendzentrum gemacht haben. Und seitdem haben wir so eine kleine Gruppe von Jugendlichen, die schreibt immer wieder eine neue Serie von 10 Dinge, die sie nicht tun sollten. Heute habe ich gerade auf dem Tisch gehabt, 10 Dinge, die sie nicht tun sollten. Das erste Mal schwuler Sex. Und es gibt natürlich zigtausend Facetten, wo man 10 Dinge mitfüllen kann. Wir haben die Oma mit drin. Wir haben jetzt gerade auch die Überlegung, ob wir nicht vielleicht sogar mal eine kleine eigene Webserie machen, die so ein bisschen in Richtung einer Telenovela geht. Da gibt es so ein paar Ideen. Wir hatten gerade gezeigt, auch eine Serie aus Großbritannien, die hieß The Vessel. Da ging es um ein schwules Pärchen, was gerne mit Hilfe ihrer besten Freundin Väter werden wollte. Und ja, solche Projekte haben wir halt ganz oft mit drin. Wir zeigen auch viel einfach, was aus dem Ausland kommt. Es gibt ja viele tolle Filme auf dieser Welt, die sich mit LGBT-Themen beschäftigen und vielleicht dann, nachdem sie irgendwo mal auf einem Filmfestival liefen, in der Schublade und in der Versenkung verrotten im Endeffekt. Und wir schreiben dann die Filmemacher an und sagen, habt ihr nicht Lust, das bei uns zu zeigen? Wir übersetzen das, vielleicht nicht nur ins Deutsche, vielleicht auch in eine andere Fremdsprache und helfen dabei, eure Message und euren Film so ein bisschen bekannt zu machen und helfen natürlich auch unsere Zielgruppe.
Das hört sich doch sehr vernünftig an und auch ja irgendwo auch ein Stück weit altruistisch, ne?
Ja, und Win-Win-Situation, ne? Ja, ein Filmemacher profitiert, also falls es jetzt gerade auch unter euren Zuhörern Leute gibt, die schon mal einen Film gemacht haben zu einem queeren Thema, schreibt uns gerne an, man findet uns auf Facebook, man findet uns auf YouTube und ja, vielleicht gibt es den nächsten Film aus dem Süden, den wir bei Querblick zeigen.
Alles unter Querblick oder Queerblick, wenn man es mit 2 E ausspricht, bei Facebook, die Gruppe heißt auch so, oder was habt ihr für ein Profil, ein Gruppenprofil wahrscheinlich, ne?
Wir haben eine Seite, einfach wie Seite. Normale Medienunternehmen auch oder Organisationen, eine Fanseite.
Also man kann euch erreichen über Facebook, über die Website. Sagst du mal den URL?
Genau, die Website ist im Endeffekt facebook.de und dann Querblick, diesmal nur mit einem E geschrieben, weil nämlich Facebook den Begriff queer blockt, weil der nämlich zu, anrüchig im Englischen ist. Aber das Allereinfachste, wenn man mit uns in Kontakt kommen will, ist einfach eine E-Mail zu schreiben an info@querblick.tv, Querblick mit Doppel-E, info@querblick.tv.
Okay. Ihr habt auch ein Unterstützungsprojekt, denn schließlich kosten eure Projekte auch Geld. Ihr müsst Equipment bereitstellen, ihr habt Reisekosten, ihr habt Materialkosten und was weiß ich noch alles. Da gibt's eine Möglichkeit.
Genau, man kann uns unterstützen, wenn man das gut findet, was ich gerade alles erzählt habe und wovon wir auch überzeugt sind, dass es unterstützenswert ist. Es gibt diese wunderbare Plattform betterplace.org, ein Online-Spenden-Sammelprojekt, wo wir auch unter anderem vertreten sind. Da haben wir auch schon sehr erfolgreich für unser erstes Kamera-Equipment Geld gespendet. Momentan sind wir gerade an einem Projekt dran. Wir wollen 2 Workshops machen, einen etwas längeren Kurzfilm-Workshop in Nordrhein-Westfalen, wo wir quasi in einer Woche lang in den Winterferien mit den Jugendlichen gemeinsam einen Kurzfilm erstellen wollen. Und da kann man ganz einfach auf Better Place spenden. Da helfen auch schon 50 Cent Beträge und 1 Euro Beträge. Und das ist im Endeffekt eine gute Sache. Man kann auch gerne kommentieren und sagen, wie man das Projekt findet. Das hilft uns auch.
Wunderbar. Also, liebe Leute, schaut mal rein bei Queerblick TV auf dem YouTube-Kanal oder bei Facebook auf der Website. Schaut euch an, was die Jungs und Mädels dort machen. Ich finde es großartig und ihr könnt auch gerne Unterstützer werden. Gut,
Falk, wunderbar, hervorragend. Dann sind wir jetzt ja blendend informiert und können uns dann auf YouTube zum Beispiel all das Tolle mal anschauen, was ihr im Laufe der letzten Jahre produziert habt und auch die aktuellen Sachen natürlich. Lad doch mal unsere Leute hier ein. Wo genau finden sie und was ist dein besonderer Tipp?
Ich schlage vor, direkt jetzt ab ins Netz auf youtube.de/querblicktv, Querblick mit Doppel-E, und dann einfach mal in der Fülle von Videos suchen. Unser bestes Video, was wir selber produziert haben, heißt Dann kannst du frei sein, ist auf jeden Fall ein Hingucker wert. Und für alle, die nicht schwul sind, gibt es aber auch noch lesbische Videos, Trans-Videos und Bi-Videos, also es lohnt sich wirklich für jeden.
Vielen herzlichen Dank, Falk. Das war Falk Steinborn von Queerblick hier bei uns auf der Schwulenwelle exklusiv im Interview. Vielen Dank.
Dankeschön. Viele Grüße in den Süden.
Dankeschön. Die Schwule Welle hier, Radio Dreieckland, 102,3 Megahertz. Und wir haben einen Waschsalon mit zwei Themenbereichen. Erstens dem Queerblick TV-Projekt und zweitens der Stolpersteinverlegung. Das Queerblick TV-Projekt geht jetzt fast aufs Ende zu, bei uns in der Sendung zumindest. Und es hat verschiedenste Formate im Angebot, das wollte ich nochmal erwähnen. Zum Beispiel auch Straßenumfragen, wie diese hier. Und damit ihr euch eben einen Eindruck davon machen könnt, zwar leider ohne die Bilder aus dem Video, aber dafür eben den Ton, hier im Radio bietet sich das ja an. Haben Sie einen schwulen Freund oder eine lesbische Freundin?
Ich habe einen schwulen Freund, das ist mir aber auch nicht peinlich, das ist er hier. Ich habe auf das Coming-out eigentlich so reagiert, das war mir eigentlich egal, weil es zählt ja der Mensch und nicht die sexuelle Ausrichtung. Und ich komme mit ihm so klar, auch wenn er schwul ist, also habe ich kein Problem damit.
Ja, ich habe eine Freundin, eine homosexuelle Freundin, das ist eine Junge. Ich kann sprechen über alles mit dieser Freundin, über Junge, über Make-up, über Kleidung, und das ist cool.
Also ich habe eine Kollegin, die hat mir noch nie gesagt, dass sie irgendwie lesbisch wäre. Und vor ungefähr 3 Wochen hat sie mir gesagt, eiskalt, dass sie lesbisch ist. Also mich juckt das eigentlich voll gar nicht, aber ist ihr Leben. Aber eigentlich sind Schwule und Lesben korrekt.
Ja, also ich denke, man sucht sich ja die Freunde aus und man weiß ja vorher, ob die schwul oder lesbisch sind. Und es ist eine Neigung, also es wäre kein Problem für mich. Sowohl als auch, also wenn ich eine Freundin hätte, die auf Frauen stehen würde und ich wüsste, die würde mich dann aber in Ruhe lassen und mich als Freundin schätzen, wäre es kein Problem. Und beim Mann sowieso nicht. Man sagt ja auch, die besten Freunde sind schwule Freunde. Von daher ist es auch kein Problem. Also wäre es für mich kein Problem.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der Schwulen Welle.
Guten Abend. Los Angeles. Der aus der US-Serie Prison Break bekannte britische Schauspieler Wentworth Miller hat sich angesichts des sogenannten anti-homosexuellen Gesetzes in Russland überraschend geoutet. Gleichzeitig sagte er damit die Einladung zu einem Filmfestival im russischen St. Petersburg ab. Wörtlich erklärte Miller: Als jemand, der Russland früher gerne besucht hat und auch russische Vorfahren hat, würde ich gerne zusagen. Allerdings als homosexueller Mann muss ich absagen. Diese Absage war gleichzeitig das öffentliche Outing Millers. Er sagte weiter: Ich bin sehr beunruhigt über die aktuelle Haltung der russischen Regierung zu homosexuellen Männern und Frauen und deren Behandlung. Die Situation ist in keinster Weise akzeptabel und ich kann nicht mit gutem Gewissen an einem feierlichen Anlass teilnehmen, der von einem Land abgehalten wird, in dem Leuten wie mir systematisch ihr Grundrecht zu leben und offen zu lieben abgesprochen wird. Auch die deutsche Entertainerin Hella von Sinnen setzte sich gegen das umstrittene Gesetz ein und forderte in einer Sendung des WDR den Boykott der Olympischen Winterspiele. Wörtlich sagte sie: Russland hat sich arg verschlechtert. Von Rasputin zu Hassputin. Auch die Haltung der deutschen Bundesregierung kritisierte sie scharf. So sagte sie, Zitat: Vielleicht sollten wir statt Westerwelle mal einen Schwulen wählen. Bundesaußenminister Guido Westerwelle hatte zuvor das anti-homosexuelle Gesetz zwar scharf kritisiert, einen Olympia-Boykott jedoch abgelehnt. Moskau. Noch eine Absage. Der 41-jährige deutsche Dramatiker und Autor Marius von Mainburg, der seit 1999 Dramaturg und Hausautor der Berliner Schaubühne ist und durch Theaterstücke wie Harman oder Feuergesicht berühmt wurde, hat seine Reise nach Moskau zur russischen Erstaufführung seines Stückes Der Stein abgesagt. Dies teilte er den Veranstaltern des dort stattfindenden Theaterfestivals in einem Brief mit. Wörtlich schrieb von Mainburg: "Leider muss ich absagen. Die Termine liegen schwierig, aber ich will ehrlich sein. Der Hauptgrund ist das sogenannte Gesetz gegen homosexuellen Propaganda. Ich arbeite regelmäßig mit vielen homosexuellen Künstlern, mit denen ich befreundet bin und denen ich mich verbunden und verpflichtet fühle. Gleichzeitig habe ich aber keine Ambitionen, mich in Russland als Aktivist aufzuspielen. Deshalb habe ich nach vielen Gesprächen beschlossen, nicht nach Moskau zu reisen. Ich bilde mir damit nicht ein, dass das irgendwas ändert. Aber das ist im Moment für mich die einzige Möglichkeit, mit der Situation umzugehen." Moskau. Auch die nächste Nachricht beschäftigt sich mit Russland. Dort dürfte der Journalist James Kurtschik seinen wohl letzten Auftritt im russischen Fernsehen gehabt haben. Er war am Mittwoch als Gastkorrespondent des russischen Ausländersenders RT zum Fall Bradley Manning von Stockholm aus zugeschaltet worden. Doch der schwule Journalist überraschte die drei hilflos Moderatoren mit einem anderen Thema. Das Internetportal queer.de zitierte ihn wie folgt: "Ihr habt 24 Stunden am Tag Zeit, um über die Vereinigten Staaten zu lügen und zu ignorieren, was in Russland passiert. Hier, auf diesem vom Kreml finanzierten Propagandakanal, trage ich heute meine Regenbogenhosenträger und kritisiere das furchtbare, homophobe Gesetz, das Wladimir Putin unterzeichnet hat." Weiter richtete er seine Worte an seine russischen Journalistenkolleginnen und Kollegen. Zitat: "Ich weiß nicht, wie ihr als Journalisten nachts noch schlafen könnt. Jeder, der für diesen Sender arbeitet, sollte sich schämen." Der russische TV-Sender RT wird staatlich finanziert und versteht sich als Gegengewicht zu den westlichen Medien. München. Der Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Fußballnationalmannschaft Philipp Lahm setzte sich am Rande einer Filmpremiere für schwule Sportler ein. Es sei, so sagte Lahm bei einem Interview, das gute Recht von allen, sich zu outen. Unsicher ist er sich aber weiter darüber, was die möglichen Folgen betrifft. Zitat: "Ob die Gesellschaft soweit ist, das wird man sehen, wenn es mal der Fall ist." Das betreffe allerdings nicht nur den Fußball, sondern die ganze Gesellschaft. Erst vor ein paar Monaten hatten mehrere Funktionäre und Sportler schwulen Fußballern davon abgeraten, sich zu outen. Die Reaktion der vor allem jeweils gegnerischen Fans sei nicht gut einzuschätzen. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Leute, poliert das Silber, lackiert die Nägel, holt den guten Zwirn aus dem Schrank, denn sie kommt wieder nach Freiburg. Nach ihrem grandiosen Auftritt letztes Jahr zum 20-jährigen Jubiläum der Schwules Dance Party kehrt Gloria Viagra zurück nach Freiburg. Nachdem sie das Partyvolk auf Schwules Dance im Waldsee so verzaubert hat und sie wiederum so verzaubert vom Freiburger Publikum war, ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, dass sie wieder nach Freiburg zurückkommt. Das Team vom Schwules Dance ist schon dabei, den roten Teppich zu schrubben, damit Gloria gebührend empfangen werden kann. Denn schließlich ist sie eine Diva mit Berliner Schnauze. Im Schminkkoffer...
Moment, Schminkkoffer?
Im Plattenkoffer hat sie für jeden etwas dabei, denn Gloria legt eine heiße und bunte Mischung auf. Unterstützt wird sie dabei von unserem alten Hasen DJ Robert Sun. Und wenn ihr dabei sein wollt, in unserer Verlosung heute Abend geht es um 2 Gästelisteplätze auf der Schwules Dance Party im Waldsee-Restaurant am kommenden Wochenende. Das heißt, 2-mal freien Eintritt gibt es zu gewinnen. Dazu müsst ihr nur jetzt anrufen unter Freiburg 31028. Ruft jetzt an im Studio 0761 31028.
Applaus von Lady Gaga war das und herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß euch beiden am Samstag auf Waldsee bei der Schwules Dance Party. Soweit, so gut. Jetzt geht es hier gleich weiter bei der Schwulenwelle mit dem nächsten Themenkomplex. Und zwar geht es um ein komplexes Thema, um Stolpersteine. Was sind Stolpersteine? Sebastian Hartmut, bitte klärt uns auf.
Wir gehen nach La und zwar zurück auf den 14. April 2013. Es war ein sehr warmer Frühlingstag. Er war war richtig warm. Also Sommer in La, kann man sagen. Wir haben ihn ja erst ein paar Monate später in Freiburg bekommen. Und Hartmut und ich, wir waren dort, denn es gab eine Stolpersteinverlegung. Weswegen, Hartmut?
Ja, wir waren in der Eichrotstraße 9 in La und da wurde ein Stolperstein verlegt und zwar für Johannes Böhme. Der gute Mann lebte von 1881 bis 1944 und ab 1933 mit seiner Schwester in diesem Haus. Das ist ein Stolperstein, von dem zur Schule Bifi-Referat hier in Freiburg vom UASTA die Patenschaft übernommen hatte.
Ein Stolperstein, der Name sagt es schon, soll der dafür dienen, dass man darüber stolpert und sich ernsthaft verletzt?
Verletzen nicht, aber stolpern vielleicht schon. Man soll darauf aufmerksam werden. Das ist, man soll an Opfer der Nationalsozialisten, die ja praktisch unter uns praktisch lebten, an denen man, dessen Häuser wir täglich vorbeikommen, auch hier in Freiburg, soll man erinnert werden. Die ganze Tiefe geht zurück auf einen Gunter Demnig. Der gute Mann hat im Jahre 2000 begonnen mit dem ersten Stolperstein in Berlin übrigens. Und auch in Freiburg gibt es ja einige Stolpersteine. In La gibt es mittlerweile 20 Glänzesteine aus Messing. Insgesamt gibt es, was staunen, 40.000 Steine mittlerweile in ca. 57 Orte in 10 Ländern Europas. Und es ist das weltweit größte dezentrale Mahnmal. Gunter Demnig, ich habe ein Zitat gelesen von ihm, hat es ganz nett beschrieben, was er damit bezwecken will. Er sagte nämlich, Zitat, wer den Namen des Opfers lesen will, muss sich herunterbeugen. In diesem Moment verbeugt er sich vor ihm, also vor diesem Opfer.
Die Stolpersteinverlegung in Lahr würde aber nicht hier eine derartige Beachtung finden, wenn es nicht etwas mit Homosexualität zu tun hat. Der Stolperstein für Johannes Böhme war demnach wohl für einen schwulen Johannes Böhme?
Genau, zumindest geht man davon aus, dass er schwul war. Also wir haben da im Laufe der Veranstaltung gehört, dass es nicht 100% sicher war, dass er schwul war, aber relativ sicher, zu 90% war er schwul und ist wohl auch deswegen ja, Opfer der Nationalsozialisten geworden.
Ganz ausführlich und exakt kann das uns aber jetzt auch gleich nochmal der Bill erzählen. Bill haben wir getroffen in La zur Stolpersteinverlegung. Bill ist ein Historiker, der auch schon bei uns in der Sendung war im ersten Halbjahr 2013. Und Bill hat viele Stolpersteine, die für Homosexuelle gelegt wurden, hier in Freiburg zu verantworten. Und auch bei diesem Stolperstein in La war er beteiligt. Du hast mit ihm geredet, Hartmut, und da hören wir jetzt mal rein.
Wir sind jetzt hier in La bei der Verlegung des Stolpersteines für Johannes Böhme. Vor mir steht William Schäfer, Historiker. Wir haben ihn auch schon in der Sendung gehabt. Bill, könntest du uns bei Worte zu diesem Stolperstein sagen, wer war Johannes Böhme?
Er war ein Opfer des Paragraphen 175. Das ist der Schulenparagraph.
Und warum verlegt man an dieser Stelle hier?
Die Stolpersteine verlegt man am letzten Wohnort vor der Verhaftung. Und das war eindeutig hier in diesem Haus.
Könntest du uns ein paar Worte zur Lebensgeschichte von Johannes Böhme sagen?
Johannes Böhme ist am 11. April 1881 in Mosel in Sachsen blind geworden und wurde operiert und bekam dann eine Starbrille. Er lebte eine Weile in Mosel und dann zog die Familie nach Limburg an der Lahn. Und dann zog er 1933 nach La in dieses Haus in der Eichrotstraße 9. Er wurde 1940 vom Landgericht Freiburg verurteilt wegen Paragraph 175. Das Urteil lautete auf ein Jahr Gefängnis und anschließend Einweisung in eine Heil- und Pflegeanstalt. Er verbüßte seine Strafe im Gefängnis, wahrscheinlich Freiburg, kam in die Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen, anschließend in die Heil- und Pflegeanstalt Hört im Elsass Anfang 1944 in das KZ nach Zweiler und starb dort 20 Tage später.
Und was geht mal aus, woran er gestorben ist? Gibt es da Indizien oder ist es unbekannt, wie er verstorben ist?
Es ist unbekannt und wird es immer bleiben.
Wie kommt man an die Quellen hier? Gab es da noch Familienangehörige, mit denen du reden konntest, oder Nachfahren oder rein über Archive?
Eigentlich rein über Archive. Neben dir steht ein Verwandter. Aber ich glaube, ich weiß mehr über Böhme als er.
Es war ja nicht der erste Stolperstein, der verlegt wurde in Erinnerung an Homosexuelle im Dritten Reich. Wie viele Stolpersteine gibt es denn da hier in der Region?
In der Region gibt es sie.
Und wo sind die?
Vier in Freiburg, eine in Überlingen, eine in Offenburg. Das ist Nummer 7. Es gibt natürlich in Deutschland Hunderte. Ich kenne einen Mann in Hamburg, der forscht zu dem Thema und er hat über 200 allein in Hamburg verlegt.
Arbeitest du an mehreren Lebensschichten gleichzeitig oder ist bald schon ein nächste in Mache? Bist du momentan in Recherchen oder war jetzt erstmal das eine Projekt und das nächste dauert noch etwas?
Es wird etwas dauern, denn was fehlt, ich könnte heute 20 in Südbaden verlegen. Mhm. Das Problem ist, dass keine Stolpersteininfrastruktur vorhanden ist. Man braucht eine Gruppe im Ort, der diese Stolpersteine verlegt. Man braucht Paten, denn die kosten Geld. Und man braucht die Zustimmung der politischen Gemeinde. Mhm. Und mir fehlt einfach die Zeit und die Kraft, um in 20 kleinen Orten irgendwo in Südbaden das anzustoßen.
Mhm. Hast du in La offene Türen eingetreten damit oder war es problematisch? Soweit du sagen darfst.
Was heißt problematisch? Stolpersteine verlegen ist gar nicht so einfach, wie man meint. Erstens, ich bin mindestens anderthalb Jahre dabei an der Recherche. Dann muss man das in La anmelden und dann von Herrn Demnig einen Termin bekommen. Dieser Termin ist sehr kurzfristig anberaumt worden. Mhm. Mir passt der persönlich überhaupt nicht. Mhm. Aber wenn ich warte, dann passiert das in diesem Jahr wahrscheinlich nicht. Mhm. Das macht das, was heißt nicht problematisch, aber langwierig. Da muss man lange Atem haben.
Der Stolperstein ist auf dem Trottoir, auf dem Gehweg, hat das schon eine Bedeutung? Es könnte ja auch auf dem Gelände des Gebäudes sein, aber es ist bewusst gewählt für die Öffentlichkeit oder gibt es andere Gründe dafür?
Nee, auf öffentlichem Gelände und nicht auf privatem, immer.
Vielen Dank erstmal für das Gespräch und nochmal für die Ausführungen. Wir sehen uns wahrscheinlich auch bald wieder mal im Studio.
Das war das Interview mit William Schäfer, dem Historiker, genannt Bill, den wir ja auch uns in der Sendung hatten, nämlich im Februar, genau gesagt am 21. Februar. Da haben wir ihn hier im Studio ja ausführlich befragt und es war eine sehr spannende Sendung, wir fanden. Und die kann man übrigens noch nachhören auf unserer Webseite www.schwulewelle.de auf dem Podcast. Einfach auf den 21.02. gehen. Die Folge heißt Tu was, Folge 7, Schwuler Historiker. Aber wir haben nicht nur mit Bill gesprochen. Sebastian, du hast auch jemanden gehabt von der öffentlichen Seite.
Ja, wir hatten nämlich noch die Frau Botor am Mikrofon. Frau Botor ist eine Bürgerin in La und sie ist die stellvertretende, oder sie ist eine Stellvertreterin des OBs. Da musste man darauf achten, dass man das richtig sagt. Und mit ihr haben wir noch über diese Aktion geredet und wieso die Stadt La hier mit ihr so prominent vertreten ist. Wir sind nun bei Frau Botor, die Stellvertreterin des OBs in La. Guten Tag, Frau Botor. Sie waren auch heute bei der Stolpersteinverlegung. Ist das für Sie eine Pflichtaufgabe?
Ja, ich wurde gefragt. Von Frau Uhude wurde ich gefragt und vom Herrn Oberbürgermeister Dr. Müller, den ich häufiger vertrete. Und da ich Zeit hatte und da mich das Projekt sowieso interessiert, Stolpersteine, habe ich gerne zugesagt.
Gibt es in La noch weitere Stolpersteine?
Ja, das war jetzt der 20. Und es sind sicher noch einige in petto, die jetzt in der nächsten Zeit, je nachdem, wie man auch Sponsoren findet, denn es muss ja auch bezahlt werden, nicht verlegt werden.
Wir haben heute den Stolperstein zu Herrn Böhme verlegt. War das Schicksal von Herrn Böhme bereits bekannt in der Stadt? Wusste man über dieses Schicksal oder ist das durch diese Stolpersteinaktion besonders in den Fokus gerückt worden?
Ja, das war mit Sicherheit überhaupt nicht bekannt. Ich denke, dass die Familie vielleicht ein bisschen was wusste, aber man hat da auch nicht drüber gesprochen. Und aber jetzt durch diese Aktion und durch Zeitungsberichte weiß man eigentlich jetzt schon, wer Herr Böhme war.
Die Stolpersteinverlegung für den Herrn Böhme soll vor allem der Erinnerung dienen. Aber nicht nur der Erinnerung, auch, dass wir aus dieser Erinnerung heraus lernen, dass wir das für uns im Kopf behalten. Haben Sie persönlich die Befürchtung, dass die Generation, die nun im fortgeschrittenen Alter ist und die Nazi-Gräuel noch miterlebt haben, wenn es diese Generation nicht mehr geben wird, dass die Erinnerung verblassen wird?
Ja, manchmal kann man die Befürchtung haben. Man kann es ja teilweise auch verstehen, denn die Jungen wissen ja gar nicht, wie das damals war, außer es ist für sie halt Geschichte schon, nicht? Und wer interessiert sich unbedingt immer für Geschichte? Aber eben diese Stolpersteine sind mit Sicherheit ein Anlass, immer wieder daran zu erinnern.
Vor allem Geschichte zum Anfassen.
Ja.
Vielen Dank und Ihnen alles Gute.
Danke ebenfalls. Ja, Wiedersehen.
Wir hören gleich noch ein Interview mit einem Vertreter des Schwules Bierreferat, ein Interview mit einer Frau Ruder, die das Ganze in La initiiert hatte. Und wir haben sogar einen Hörer getroffen, einen unserer Hörer. Auch mit dem reden wir gleich nach der Musik.
Hier ist die Schwule Welle live vom Greta-Gelände in Freiburg und wir reden gerade über eine Stolpersteinverlegung in La, die am 14. April stattgefunden hat und wir haben einiges eben schon gehört von dem Historiker Bill, von einer stellvertretenden Oberbürgermeisterin, wie sie zu der Stolpersteinverlegung stand und wir haben einiges darüber erfahren und wir haben am Rande sogar einen Hörer getroffen, nämlich den Andreas, den hast du interviewt, Sebastian.
Genau. Der Andreas hat sich dann uns bemerkbar gemacht und wir haben dann festgestellt, dass der Andreas ein treuer Hörer ist, der uns schon sehr, sehr lange hört, und sehr regelmäßig. Und wenn er jetzt gerade zuhört, dann darf er sich freundlichst gegrüßt fühlen. Wir freuen uns, dass er sich jetzt bei uns im Interview hören wird. Bei mir ist jetzt der Andreas Schwarzkopf aus Freiburg, der heute auch bei der Stolpersteinverlegung dabei war. Hallo Andreas, du bist aus Freiburg. Wie bist du hierher gekommen?
Mit dem Zug.
Wie lange braucht man von Freiburg bis nach La?
Naja, gut, so von Tür zu Tür, etwa eine Stunde, so noch ein Stück mit dem Bus. Und
also hast du eine Stunde lang gereist, bis du hier warst bei der Stolpersteinverlegung. Wieso ist dir das so wichtig, heute hier gewesen zu sein?
Ich hab's Besuch in La mit einer kleinen Wanderung am Rande verbunden und gut, eine Stunde fahre ich auch wieder zurück. Ich hatte das mir im Kalender mal notiert und habe das mit einer kleinen Wanderung verbunden.
Weißt du, wie du von der Stolpersteinverlegung erfahren hast?
Ja, natürlich durch den Feed der Rosa Hilfe Freiburg.
Und da sind wir auch schon beim Thema, denn du hast noch einen anderen Feed abonniert, nämlich den der Schwulen Welle. Seit wann hörst du uns denn?
Also ich habe vor vielen Jahren mal selber mitgemacht in der Schwulen Welle, ein bisschen seit ein paar Monaten höre ich ab und zu mal wieder rein, wenn mich da ein Thema interessiert. Und es ist natürlich heute auch total praktisch, dass man sowas dann als Podcast auch kriegen kann, wobei der kleine Wermutstropfen dann ist, dass man dann die Musik nicht dabei hat, erst recht, wenn es Musiksendungen sind.
Aus urheberrechtlichen Gründen, wie wir dazufügen müssen, geht leider nicht anders. Du hast heute auch Bill erlebt, William Schäfer, der sich verantwortlich zeichnet für die Recherche zu Johannes Böhme, für den heute der Stolperstein verlegt wurde. Hast du Bill schon davor erlebt? Oder war das heute das erste Mal?
Ich kenne Bill seit vielen Jahren durch meinen Ex-Freund, schon seit den 80er, 90er Jahren. Habe sonst wenig Kontakt. Ich weiß eben, dass er da auch aktiv ist und das war jetzt auch das erste Mal Gelegenheit, überhaupt bei einer Verlegung eines Stolpersteins dabei zu sein und für einen Schwulen. Und ja, das wollte ich mir dann doch auch nicht nehmen lassen.
Wie hat dir der Ablauf der Veranstaltung gefallen? Wir hatten verschiedene Ansprachen, wir hatten die Verlegung und eine Schweigeminute. Fandest du diesen Ablauf gebührend für dem wir heute gedenken?
So in etwa hatte ich mir das vorgestellt und so fand ich das auch gut. Schön fand ich dann auch noch diese Aktion mit den Luftballons von dem schwul-lesbischen Referat.
Vielen Dank, Andreas, dass du uns kurz zur Verfügung standst und gute Reise nach Hause.
Gerne, danke.
Nachdem der feierliche Akt abgeschlossen war, ging dann noch etwas in die Luft, nämlich einige Luftballons. Die stiegen auf, weil das Schwules-B-Referat sie in die Luft hat steigen lassen. Das Schwules-B-Referat Hartmut hatten wir vorher auch ganz kurz angesprochen. Weswegen waren die denn an dem Tag da und was hatte es mit den Luftballons auf sich?
Zum einen sicher aus Interesse, aber zum anderen haben sie die Patenschaft gehabt für diesen Stolperstein und deswegen waren sie da und haben diese Ballons steigen lassen, haben daran Karten dran gebunden. Da wurde über die Veranstaltung hingewiesen, die gerade abgelaufen war. Und auch an Johannes Böhme, an sein Leben, in kurz wenigen Stichworten erinnert.
Nachdem der Festakt dann auch mit dem Ballonsteigen lassen abgeschlossen war, haben wir uns alle noch die Festgemeinde hat sich dann noch zusammengesetzt in einem Restaurant und wir haben noch ein bisschen über die Arbeit geredet. Später kommt noch ein Interview mit Frau Ruder. Aber wir haben eben auch die Jungs und Mädels vom Schwules-B-Referat auf die Seite genommen und haben gefragt, wieso seid ihr die Paten, und haben ihnen dafür gedankt. Bei mir sind jetzt Fabian und Annika vom Schwules-B-Referat des UASTA der Universität Freiburg. Annika, das Schwules-B-Referat hat das Sponsoring für den heute verlegten Stolperstein gestellt. Wieso ausgerechnet das Schwules-B-Referat?
Tatsächlich, soweit ich informiert bin, ich bin noch nicht so lange beim Referat, war das so, dass William Schäfer ja diese Aufarbeitung macht für Volk der Ost-NS-Zeit und wir ihm dann signalisiert haben, so vor einem Jahr, glaube ich, dass wir die Finanzierung für den nächsten Stein übernehmen werden.
Fabian, wie kann diese Finanzierung denn gestemmt werden? Das Schwules-B-Referat der Uni Freiburg finanziert sich über Spenden oder gibt es da noch andere Quellen?
Derzeit finanzieren wir uns tatsächlich hauptsächlich durch die Pink Partys, die wir zweimal im Semester veranstalten. ab dem nächsten Semester soll es dann eine verfasste Studierendenschaft geben, sodass wir dann hoffentlich von denen auch noch Geld bekommen, aber im Moment hauptsächlich durch Pink Partys.
Fabian, Annika hat es bereits angesprochen. Ihr wurdet angefragt, ob ihr das Sponsoring übernehmen wollt. Ihr seid letztendlich zum Entschluss gekommen, dass ihr es macht. Gab es dazu denn Diskussionen bei euch in der Gruppe? Wie wurde das besprochen?
Wirklich Diskussionen gab es nicht. Wir finden diese Aktion toll. Wir sind ja jetzt vor allem sehr junge Leute, sage ich mal junge Studierende. Und für uns ist es einfach wichtig, dass man sich an solche Menschen erinnert, die Opfer von den Nazis wurden, dass man das auch für junge Menschen tut und weiterleitet diese Gedenkkultur an diese Menschen. Und dass man es nicht vergisst.
Ihr habt noch einige andere Aktionen, die ihr über die Semester verteilt macht. Es gibt zum Beispiel auch die Aktionstage gegen Homophobie. Was hat es damit auf sich, Annika?
Tag am 17. Mai, das ist der Tag gegen Homophobie.
Die Aktionstage gegen Homophobie, wann fanden die letztes Jahr statt, Fabian?
Das waren die Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie. Mhm. Und ich glaube, das war im September, Oktober irgendwie so etwas. Und wir hatten einen Infostand vor der Mensa aufgebaut dieses Jahr und haben kollektives Händchenhalten gemacht, um ein Zeichen gegen Sexismus und Homophobie eben zu setzen.
Gibt es noch weitere Aktionen, die geplant sind für dieses Semester?
Wir haben wieder zwei Pink Partys dieses Semester. Wir haben einen Vortrag über queere Identitäten. Wir machen noch einiges mehr tatsächlich.
Wir haben einen Sektempfang
nächsten Montag.
Dazu muss man aber auch sagen, der Sektempfang steht jetzt erstmal an und damit auch die ersten Treffen im neuen Semester bzw. in der neuen Vorlesungszeit. Da werden dann die nächsten Aktionen besprochen.
Auf dem Sektempfang sollen die einzelnen Aktionen, die wir geplant haben, genauer vorgestellt werden.
Wie viele Personen seid ihr dieses Semester im Referat?
Es ist schwer abzuschätzen, es schwankt immer so ein bisschen, aber ich würde sagen, fest zu den Sitzungen kommt so ungefähr im Durchschnitt 10 Leute. Ich glaube, es sind so ungefähr 20 Leute, die tatsächlich aktiv sind, immer mal wieder abwechselnd.
Und ihr seid heute zu wie viel hier bei der Stolpersteinverlegung, Annika?
Wir sind 5 Leute heute.
Das Referat an sich besteht ja nicht nur aus 5 Leuten. Unter anderem besteht es auch aus einem der Referatsleiter. Das ist Wolfgang. Wolfgang ist heute nicht da. Er lässt sich von euch beiden wunderbar vertreten. Hat Wolfgang denn eine Begründung, weswegen er nicht da ist? Oder müssen wir ihm hier eine Fehlzeit ausstellen, Annika?
Soweit ich weiß, ist Wolfgang einfach nur im Urlaub und darf sich ein bisschen erholen, weil er jetzt seine Bachelorarbeit fertig hat.
Genau.
Und weil er auch sonst immer sehr engagiert ist. An dieser Stelle Grüße an ihn. Ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen Dank, dass ihr vom Referat die Finanzierung übernommen habt und ich hoffe, ihr hört mal bei der Schwulen Welle rein.
Aber immer doch.
Das Schwules Bierreferat hatten wir auch bei uns in einer Sendung gehabt. Da gibt es auch einen Podcast, übrigens auf unserer Seite. Es gab noch ein Interview mit einer Frau Ruder. Das habe ich da gar nicht mitbekommen, weil ich gerade mit dem Bill gesprochen hatte. Sebastian, wer ist denn Frau Ruder und um was ging es denn da?
Frau Ruder ist die eigentliche Initiatorin der Stolpersteinverlegung in Lahr am 14. April 2013. Sie hatte sich dann an Bill gewendet, weil Bill war dafür bekannt, dass er in Freiburg schon einige Stolpersteine für Homosexuelle verlegt hat und sich eben in dieser Materie auskennt, auch was den Ablauf angeht. Bill hat es in seinem Interview schon angesprochen, man muss ja da auch einige verwaltungsrechtliche Dinge beachten. Man muss das anmelden, dann muss das geprüft werden etc. Und Frau Ruder hatten wir dann auch noch am Mikrofon. Ich habe mit ihr geredet, was denn für sie der Beweggrund war, diesen Stolperstein zu verlegen beziehungsweise die Initiative dazu zu haben. Und es war sehr spannend zuzuhören. Interessant war es auch, was Frau Ruder über die Zusammenarbeit mit der Stadt erzählt hat. Denn das war nicht durchweg positiv. Bei mir ist nun Frau Gardikete Ruder, die Initiatorin der Stolpersteinverlegung zu Johannes Böhme in Lahr. Frau Ruder, wie sind Sie zu diesem Engagement gekommen?
Ich bin selbst betroffen von einem NS-Schicksal. Ich habe also eine Großmutter, die in Grafenegg ermordet wurde. Und das war letztendlich Familiengeheimnis, so ein Tabuthema. Das hat bei mir die Motivation erhöht, einfach mehr über die Lebensgeschichte meiner Großmutter erfahren zu wollen.
Wir haben heute einen von vielen Stolpersteinen in Lahr verlegt. Der wievielte Stolperstein war das heute?
Es war jetzt der 20. Stolperstein innerhalb von 10 Jahren.
Das heißt, seitdem engagieren Sie sich für das Erinnern an die NS-Gräuel auch hier in Lahr?
Eigentlich schon etwas länger. Ich habe begonnen 1998 die Lebensgeschichte meiner Großmutter zu erforschen, aus besonderen besagtem Grund. Und ich habe sehr viel rausbekommen über sie. Und letztendlich hat mich das Thema auch nicht mehr losgelassen. Sinn und Zweck und auch Ziel war, dass meine Großmutter einen Stolperstein erhalten soll. Und deswegen habe ich das Projekt in La initiiert. War ein sehr schwieriger Weg. Ich habe begonnen mit 10 Gedenksteinen für jüdische Verfolgte und Opfer. Dann habe ich mich dem Bereich Euthanasie zugewandt und dann wurden erstmal 6 Gedenksteine für Opfer der NS-Euthanasie verlegt. Zwischendurch hat jemand anderer das Projekt übernommen. Insofern ist eine Pause entstanden und diese Verlegung jetzt, da hat sich vor 2-3 Monaten eben William Schäfer an mich gewandt mit der Bitte, ihn zu unterstützen, was ich gerne getan habe. Wir waren auch zusammen im Stadtarchiv La und sind fündig geworden, was zumindest die Lebensgeschichte der Schwester von Johannes Böhme anbelangt. Wir haben Nachkommen auch gefunden. Das ist eine Familie, die wohnt in dem Haus, wo eben der Gedenkstein für Johannes Böhme jetzt verlegt wurde. Und dass das praktisch im Einvernehmen und auch sehr vernetzt hat stattfinden können, darauf bin ich auch stolz.
Das dürfen Sie auch sehr sein. Wir sind sehr beeindruckt von diesem Engagement. Dieses Engagement wird hauptsächlich ehrenamtlich bestritten. Jedoch ist es so, dass jeder Stolperstein natürlich auch etwas kostet. Wie finanzieren Sie diese Stolpersteine?
Stolpersteine werden über Sponsoren finanziert. Gunter Demnig ist praktisch der Initiator. Er stellt die Steine auch her und die Sponsoren, die bezahlen dann die entstehenden Kosten. Die Recherche vor Ort, die wird in der Regel von Ehrenamtlichen übernommen.
In diesem Fall war das William Schäfer und Sie. Herr Demnig hat diese Aktion Stolpersteine in Deutschland ins Leben gerufen, ist mittlerweile auch europaweit tätig. Wie war der Kontakt mit ihm?
Also ich habe Gunter Demnig 2002 in Freiburg kennengelernt. Da hat er einen Film gezeigt, zusammen mit der Initiatorin von Freiburg. Und ich war dann so angetan, auch von der Idee, eben ein dezentrales Mahnmal zu schaffen für Menschen, die verfolgt, vertrieben, ermordet wurden. Also diese ungewöhnliche Idee, die hat mir einfach gefallen. Und dann, ja, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, eben habe ich das Projekt auf den Weg gebracht über Presseberichte. Dann gibt es auch eine Erörterung im jeweiligen Stadtparlament. Ja. Das heißt, ich musste mich dann auch an den Gemeinderat der Stadt La und die Verwaltung wenden. Und La hat also eine Regelung getroffen, die in meinen Augen dem Gedenken an die Opfer nicht gerecht wird, nämlich dass Hausbesitzer der Maßnahme zustimmen sollen, wenn ein Stolperstein auf dem Gehweg verlegt wird. Ja. Gehweg ist öffentlicher Raum und Hausbesitzer sind Privatpersonen. Und was ich so ein Stück weit auch vermisst habe, ist so ein klares Bekenntnis der Stadt, ein historisches Bekenntnis. Wir stehen hinter den Opfern, wir haben aus der Geschichte gelernt und es ist uns wichtig, dass das nicht mehr sich wiederholt. Da hat mir so ein Stück weit auch die klare Linie gefällt und das ist letztendlich bis heute so geblieben.
Das ist von der Seite der Stadt, der öffentlichen Hand. Wie ist das jedoch mit der Gesellschaft in La? Wie ist das mit der Bevölkerung? Haben Sie Resonanz aus der Bevölkerung zu Ihrer Arbeit, zu den Stolpersteinen bekommen?
Das kommt drauf an. Also ich würde es nicht sagen, eine generelle Resonanz, sondern es gibt da wohl auch noch sehr viele Vorbehalte und Vorurteile. Ich habe mich jetzt in La, dem Laer Frauennetzwerk, angeschlossen und da begegnen mir eben unter anderem einfach Frauen, die auch gekommen sind, ja, die einfach das Interesse auch zeigen und wo auch eine Diskussion stattfindet. Was mir so im Endeffekt gefällt hat, war dann auch das Gespräch und auch eine Diskussion über die Vorgänge von damals, um überhaupt einen Weg zu finden, was das Gedenken anbelangt. Ja, also so ein Menschen, der dieses Schicksal hat, den auch zu integrieren, in die Stadtgeschichte zu integrieren, das vermisse ich bis heute.
Die Stellvertreterin des Bürgermeisters war heute auch bei der Stolpersteinverlegung und hat auch einige Worte an die anwesenden Personen ausgesprochen. Wie kann diese Anwesenheit der Stellvertreterin des Bürgermeisters mit der von Ihnen eben beschriebenen Reaktion der Stadt in Einklang gebracht werden?
Ich habe mit Frau Botor schon längere Zeit Kontakt und ich erlebe sie als Stadträtin, deren Wort gilt, die zuverlässig ist. Und ich habe mit ihr zusammen eine andere Aktion durchführen können. Da geht es um das Mahnmal der Opfer des Faschismus am Friedrich-Ebert-Park. Es gab dazu auch ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister, und aber vorab habe ich eben Kontakt mit ihr aufgenommen, weil das Mahnmal bzw. der Bereich dort ausgespart war von der Pflege. Und sie hat dann Kontakt mit dem zuständigen Leiter vom Amt für Öffentliches Grün aufgenommen. Und wenn man dann bedenkt, dass auf demselben Areal ein Kriegerdenkmal ist mit 4 Stelen, also wo auch an den Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 erinnert wird und dieser Bereich von der Stadt Laon gepflegt wird, dann war da einfach auch es notwendig, darauf aufmerksam zu machen. Und die Stadt Laon hat sich dann auch um die Pflege dieses Teils gekümmert. Ja. Ich konnte dann im Gespräch mit dem Oberbürgermeister auch deutlich machen, dass ich durch diese Maßnahme den Eindruck habe, dass das Mahnmal integriert ist, ja? Dass die Stadt Laon hinter den Opfern steht, die Geschichte ernst nimmt und ja, eben wie gesagt aus der Geschichte gelernt hat. Mit den Stolpersteinen selbst, denke ich, habe zu dem Thema jetzt öffentlich auch genug gesagt, wird noch einiges an Arbeit auf mich zukommen, die jetzt einfach auch der Vorbereitung bedarf.
Es liegt noch viel Arbeit vor uns, vor Ihnen. Wir bedanken uns für Ihr Engagement und hoffen, dass Sie in Zukunft Ihre Arbeit leichter machen können. Vielen Dank dafür, Frau Ruder, und alles Gute.
Ich bedanke mich.
Johannes Böhme, 1944 unter der Gewaltherrschaft der Nazis gestorben, vielmehr gemordet. 2013 wurde ihm dann ein Denkmal in Laa gesetzt. Ob das vielleicht alles etwas zu lange gedauert hat, da muss sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden. Ganz klar ist aber, Hartmut, der Tag war für uns ein besonderer Tag. Wie hast du denn diese Stolpersteinverlegung und auch die Gespräche mit den Beteiligten empfunden?
Ich fand es sehr tief beeindruckend. Das war interessant, aber auch so eine Lebensgeschichte zu erfahren an diesem Ort, wo der Mensch auch gelebt hat. Ich fand es auch gut, dass es Stolpersteine gibt, auch jetzt für Opfer des Nationalsozialismus. Ich kann es gar nicht mehr aussprechen, die schwul waren, die homosexuell waren. Es gibt ja nicht so allzu viel. Die meisten sind natürlich in der Regel jüdische Mitbürger gewesen, die heute einen Stolperstein haben, aber es gibt mittlerweile also auch einige Schwule, die einen Stolperstein bekommen haben. Übrigens auch in Freiburg nebenbei. Es gibt einen in der Zunftstraße und in der Berliner Allee. Ja, insgesamt also eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass nun auch an diese Menschen gedacht wird. Und ich fand auch, dass neben dem traurigen und diesem beeindruckenden und düsteren vielleicht an dem Tag ein bisschen Hoffnung war, dass die Menschen aus der Vergessenheit herauskommen.
Dass die Stolpersteine verlegt werden können, ist natürlich auch zum großen Teil ein Verdienst von Bill. Mhm. Bill ist jetzt auch im fortgeschrittenen Alter und er ist nach wie vor mit Eifer dabei. Aber es wäre sicher auch nicht verkehrt, wenn jemand, der Interesse hat, Bill bei seiner Arbeit zu unterstützen, sich an uns wendet und wir können dann den Kontakt herstellen. Es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Arbeit und ich bin mir ganz sicher, dass wir mit Bill auch in nächster Zeit wieder eine Sendung machen werden, denn wir hatten in der letzten Sendung, die wir mit Bill hatten, die Zeit des Nationalsozialismus, der Verfolgung der Homosexualität besprochen. Nun würden wir uns dann an das Thema der Nachkriegszeit heranwagen. Wie war da denn die Verfolgung der Homosexuellen? Auf jeden Fall war es für uns ein sehr, sehr beeindruckender Tag und wir sind wirklich voller Demut nach Hause gefahren. Und auf der Heimfahrt gab es dann aber doch etwas lustige, amüsante und tanzbare Musik.
Guten Tag, darf ich Sie kurz was fragen? An was denken Sie bei dem Wort Vasen?
Vasen, Blumenvasen? Ja, wir haben Vasen aus Glas, aus Kristall, aus Porzellan, aus Plastik, so mit Dorn unten dran, fürs Grab, oder? Nö, Rasen oder der Rasenmäher? Vielleicht?
Nein, Vasen.
Jetzt, guten Abend, mein Name ist Wagner, ich komme aus Stuttgart, das ist ganz in der Nähe von Bad Cannstatt. Also passen Sie mal auf, das ist ganz leicht. Das heißt nämlich, Sturget, Cannstatt, Volksrecht, Bierzeltvasen wird gegen die schwule Feste, Moldeschler und Bierle, gell? Na da?
Richtig.
So sieht's aus.
Vom 27. September bis zum 13. Oktober der Cannstatter Vasen mit dem absoluten Highlight der Gay Delight Party am 10. Oktober. Schwule und Lesben und ihre Freunde tanzen gemeinsam auf den Bänken zu bester Partymusik der Grafenberger.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und deswegen möchte ich euch den Witz des Tages nicht vorenthalten. Also, gut zuhören. Kommen eine Ossi-Frau, ein Schwuler, ein Vietnamese und ein Rollstuhlfahrer in eine Kneipe. Sagt der Wirt, ey, hier seid aber eine lustige Truppe. Sagt die Ossi-Frau, wir sind keine lustige Truppe, wir sind die Bundesregierung. Das war's von uns für euch für heute, liebe Leute.
Bleibt uns treu und gute Nacht.
Tschüss.
Ciao. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.